Ja, auch ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Es ist schön, euch zu sehen. Und wie es ausschaut, haben sich ein paar als Vorsatz genommen, sonntags mal wieder öfters in den Gottesdienst zu gehen, oder? Geht's euch gut? Ja? Ich frage euch nochmal in 35 Minuten. Neues Jahr, neues Glück. Hat jemand von euch, also hat bei euch eure Vorsätze es bis zum 6. noch geschafft? Jemand da? Haben wir Handzeichen? Okay. Ich bin auch noch fleißig dabei. Sind ja auch erst 6 Tage. Und wenn du keine guten Vorsätze hast, dann möchte diese Predigtreihe dir auf jeden Fall richtig gute Anregungen geben. Wenn sich ein Vers, immer wenn ich an den Jahresanfang denke, ein Vers in mein Herz gebrannt hat, dann ist es der aus Sprüche 29, Vers 18. Und da steht geschrieben, wenn keine Vision da ist, da verwildert das Volk. Ein Mensch ohne ein Ziel, ein Mensch ohne ein Bild, auf das er hinarbeitet, lässt sich gehen, vernachlässigt sich und im schlimmsten Fall verwahrlost er sogar. Denn ohne ein Ziel vor Augen schaltest du in den Überlebensmodus. Kennst du den? Man tut halt das, was man zum Überleben braucht. Das, um irgendwie so durch den Tag zu kommen. Und ich kenne diese Momente zu gut, wenn die Nächte lang waren, der Schlaf zu kurz. Ich mich morgens die Treppe runterrolle, mit aller Kraft in die Küche ziehe und mein Blick in so einem Tunnelmodus geht und ich sehe nur eine rote Maschine, die mir was bringt? Kaffee. Und den brauche ich dann auch morgens zum Überleben. Und an so welchen Tagen versuche ich nur durchzukommen. Ich versuche nicht irgendwelche Bäume auszureißen, irgendwas Großes zu tun, sondern ich versuche nur zu überleben. Und wenn das mal ein Tag ist, so, das ist gar kein Problem. Aber wenn ihr mich jeden Tag so antreffen würdet, hoffe ich, dass ihr mir ganz liebevoll auf die Schulter klopfen würdet und sagen würdet, hey Daniel, mein Junge, so geht das nicht mit dir weiter. Okay? Also wenn ihr mich zu häufig so seht, dürft ihr mich gerne mal darauf ansprechen. Und die Bibel hat recht, wir brauchen Ziele, wir brauchen etwas, was uns erstrebenswert erscheint, sonst lassen wir uns gehen. Und das ist nicht gut für dich und das ist vor allen Dingen nicht gut für all die Menschen, die um dich herum sind. Denn eins ist klar, in Jesus haben wir das Leben. In Jesus haben wir das Leben und die Frage ist, überlebst du darin nur oder schöpfst du dieses Leben wirklich aus? Und ich hoffe wirklich für dich, für dieses Jahr, dass dieses Jahr ein Jahr für dich ist, das du wirklich ausschöpfst. Weil wir haben das so viel gesungen, wir reden so viel darüber, Gott ist gut und Gott hat so viel zu geben. Und ich hoffe für dich, dass du es wirklich dieses Jahr ausschöpfst. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir haben das Jahr damit ja auch beendet. Wir starten eine Predigtreihe mit einer unserer DNA-Punkte. Jetzt muss ich mal schauen, ob das die erste Folie ist. Nee, hier. Oh, ich kann es nicht von da hinten lesen. Wir sind mutig. Wir erwarten Gottes Wirken und trauen ihm Großes zu. Weil er uns einbeziehen will, lassen wir uns herausfordern und wagen mutige Schritte. Nicht unser Sicherheitsbedürfnis, sondern das Gottes Wille bestimmt unser Handeln. Weil wir Gott Großes zutrauen, wollen wir uns von ihm herausfordern lassen und das ganz konkret in dieser Predigtreihe im Gebet. Und jedes dieser Gebete, die wir ansprechen, hat wirklich das Potenzial, großen Einfluss auf dein Leben zu haben. Jürgen hat letzte Woche richtig cool die Predigt eingeleitet mit dem Thema Erforsche mich. Und wenn du diese Predigt noch nicht gehört hast, dann ermutige ich dich, lad sie runter, hör sie an, denn sie geht sehr, sehr tief. Und ich darf heute mit euch etwas sehr Herausforderndes besprechen, ein sehr herausforderndes Gebet. Und in unserem frommen Gewand, das wir sonntags immer anziehen, ne, würden wir auf jeden Fall sagen, oh ja, das ist ein ganz wichtiges Gebet. Aber wenn wir ehrlich sind, und ich musste an der Predigtreihe so oft daran denken, wird uns dieses Gebet nicht so sehr gefallen, weil dieses Gebet ist ziemlich gefährlich. Es ist nicht sehr komfortabel und es fühlt sich auch vor allen Dingen nicht sehr schön an. Und wenn ich dieses Gebet gleich nenne, fällt es uns sehr schwer, glaube ich, zu glauben, hey, dass Gott sich wünscht, dass wir ihn darum bitten, das zu tun, das zu beten. Aber dieses Gebet hat das Potenzial, dein Herz so tief für Gott zu öffnen, dass er wirklich tiefgründig in deinem Leben etwas verändert. Okay, ich halte euch nicht mehr auf die lange, spanne euch nicht mehr auf die lange Folter hier. Ich brauche erstmal einen Schluck Wasser, ja. Bin ein bisschen erkältet. Also ich klinge nicht immer so komisch, ne? Also dieses Gebet lautet: Breche mich. Gott, zerbrich mich. Und ich bin mir sicher, wir wären an einem Sonntagmorgen nicht hier, wenn wir nicht wollen würden, Gott zu begegnen. Wenn wir nicht wollen würden, von ihm zu lernen, uns von ihm bewegen zu lassen, ihm näher zu kommen. Aber ich bin mir trotzdem ganz sicher, dass keiner von uns so ein Ärmel jeden Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst aus dem Ärmel schüttelt. So voll motiviert, hey Gott, ich gehe in den Gottesdienst, hey, zerbrech mich heute Morgen. Ich bin persönlich, familiär und auch beruflich durch so einige schwere Zeiten gegangen. Aber dass Gott mich durch so welche schweren Zeiten schickt, mich darin regelrecht zerbrechen möchte, weil er mich segnen will, mich dadurch näher zu ihm hinziehen möchte, hey, das ist richtig schwer zu verstehen. Und an einigen Stellen in meinem Leben hat das mein Gottesbild sehr durcheinander gebracht. Ich habe Gott angeklagt, habe gefragt, warum, weshalb. Aber ich muss auch sagen, in diesen Phasen habe ich seinen Segen und die Intimität mit Gott immens erfahren. Und ich möchte dir ein Beispiel geben, das dir ein wenig veranschauen soll, dass dieses mutige Gebet ganz anders ausschaut, als wir so oft das uns in unserem Glauben vorstellen. Und diese Situation mag vielleicht mutig aussehen, vielleicht war sie sogar stark, aber sie war nicht mutig. Okay, wir Männer, wir wollen ja gerne stark sein, ne? Ist auch alles gut, ist auch nichts verkehrt dran. Doch, wie sieht es aus, wenn deine Firma dir zum Abschied ein Geschenk gibt, vor dem du richtig Schiss hast? Die haben sich gedacht, also meine Firma, wo ich damals eine Ausbildung gemacht habe, ein paar kennen die so, ich erzähle dir mal gerne, aber ein bisschen anders. Die haben gedacht so, hey, Daniel steht auf Action, der macht Fitness und so, ne? Wir stecken dir mal einen Bungee-Jump, okay? Das Problem ist nur, Daniel hat Höhenangst, okay? Und verschenken oder verkaufen konnte ich das nicht, weil ein Kollege gesagt hat, hey, das ist cool, ich komme dich besuchen, ich mache das auch mit. So. Und dann kletterst du diesen Kran hoch, einen Kran, ne? Nicht so ein schöner Fahrstuhl oder so ein Kran. Und dann stehst du da oben, du weißt, du stirbst jetzt. So. Und der Erste ging schon runter. Gesagt, oh, ich pack das nicht und sowas. Und ich stehe da oben und sag so, ich schaff das nicht, ich pack das nicht. Und dann kommt auf einmal eine kleine, leise Stimme in mein Ohr, die ganz liebevoll zu mir sagt, hey Daniel, wenn du das nicht tust, dann bist du ein Weichei. Denn deine Freundin hat das schon längst gemacht. Und all meine Kraft kam und ich bin gesprungen. Und das war ein cooles Erlebnis. Aber ich muss euch sagen, und das habe ich noch nie so erzählt, das war nicht mutig. Denn es war nur der Fall, dass mein Ego stärker war als meine Angst. Mein Ego war einfach stärker zu sagen, so, hey, meine Frau, ne, wenn sie das traut, nicht, dass ich mich traue, oh, dann ein bisschen Weichei. Mutig wäre vielleicht gewesen, wenn ich mir eingestanden hätte, hey Daniel, du bist nicht so stark. Du bist nicht so ein harter Typ, wie du manchmal tust. Wenn ich den Kran heruntergeklettert wäre und einer von denen gewesen wäre, die den eingezogen hätten. Das wäre vielleicht mutig gewesen. Also es war nicht schlimm, dass ich gesprungen bin. Es war nur schlimm, dass ich mich von meinem Ego habe leiten lassen. Denn mein Ego hat mich in meinem Leben, schon so in manche Schwierigkeiten gebracht. Und das ist zum Glück eine harmlose Geschichte, Aber mutige Gebete sind nicht unbedingt von Stärke gekennzeichnet, sondern auch von Zerbruch, von Schwachheit und von Aufgaben oder Aufgeben. Und deswegen sprechen wir nicht von starken Gebeten, sondern wir sprechen von mutigen Gebeten. Und es bedarf sehr viel Mut, dieses Gebet zu sprechen: Gott, breche mich. Und wir schauen uns heute Morgen zwei Geschichten an aus Markus 14, die ganz nah beieinander liegen und die uns veranschaulichen wollen, hey, warum Zerbruch im Leben eines Christens so eine wichtige Komponente ist. Also die erste Geschichte handelt von einer Prostituierten. Und ich glaube, es ist auch heute nicht schön und angesagt, eine Prostituierte zu sein. Aber zur damaligen Zeit wolltest du absolut keine Prostituierte sein. Heute erhoffen sich vielleicht manche dadurch das schnelle Geld oder ein einfaches Leben. Aber zu Jesus Zeiten wollte das auf jeden Fall niemand. Und der einzige Grund, warum du in dieser Zeit eine Prostituierte warst, war, dass du einfach keine andere Möglichkeit hattest, zu überleben. Denn diese Frauen wurden verachtet, sie wurden gehasst und sie wurden von Männern benutzt. Sie waren ein Mensch voll von Schande. Und diese Frau begegnet jetzt Jesus. Ein Mann, der sie vollkommen anders behandelt, als sie es von Jesus gewohnt war. Er war wahrscheinlich die erste Person, der ihr mit Würde, mit Respekt, mit Ehre entgegengekommen ist und ihr liebevoll begegnet. Das hat sie noch nie erlebt. Und diese Begegnung mit Jesus verändert sie so stark, transformiert ihr Leben so stark, dass sie ihn ehren möchte, dass sie ihn anbeten möchte mit dem höchstmöglichen Opfer, das sie sich vorstellen kann. Und was sie tut, womit sie Jesus einen Dank erweist, es verwirrt alle drumherum. Und wir schauen mal rein in Markus 14, die Verse 3 bis 6. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem kostbaren Nadelöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte: Lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Also das Szenario, wo ist Jesus? Jesus ist bei Simon, den Aussätzigen. Kein Mensch hätte sich in diese Nähe seines Hauses gewagt, aber Jesus ist in seinem Haus und er ist befreundet mit ihr. Und hinzu kommt eine Prostituierte. Und sie kommt nun mit diesem Öl, mit diesem Parfüm. Und dieses Parfüm war kein Sonnenblumenöl, was wir für 99 Cent beim Lidl oder Aldi kaufen, sondern es war sehr kostbares, wertvolles Nadelöl. Und der Wert dieser Ölflasche war so viel, fast so viel, wie ein Jahreslohn eines normalen Arbeiters. Also du darfst dir gerne die Frage stellen: Was verdienst du? Ja? Ja, du musst ja jetzt Steuererklärung machen und sowas, ne? Was hast du letztes Jahr verdient? Und all das hast du in dieser Flasche. Ich musste an meine Hochzeit denken und ich habe gedacht, hey, ich habe für meine Hochzeit nicht mal die Hälfte meines Jahreseinkommens ausgegeben, aber diese Frau, zu meinem jetzigen, früher war ich noch arm und so, Auszubildender und so, aber diese Frau hat ein Jahreseinkommen in einer einzelnen Flasche. Und ihr müsst euch vorstellen, Frauen, heute ist das eher umgekehrt, Frauen benutzten damals kein Parfüm, weil die sich das nicht leisten konnten. Dieses Parfüm, was sie hatte, war ein Investment für ihr Business. Damit die Männer wussten, ah, die riecht gut, okay, die signalisiert mir, die ist zu haben. Das war also für ihr Einkommen. Diese Flasche war wertvoll für ihr Einkommen. Und sie tut Folgendes. Sie nimmt dieses Alabastergefäß, sie bricht es und sie goss alles über Jesus' Kopf. Sie zerbrach es und sie goss alles aus über Jesus. Und daraufhin flippen die Jünger vollkommen aus. Was machst du da? Was für eine Verschwendung. Was für eine unnötige Handlung. Das Zeug ist so wertvoll. Und ich würde ganz genau dasselbe sagen. Ja, großzügig zu sein, ist schön und gut, aber das, was diese Frau tat, war abseits aller Freundlichkeit. Also es war zu der damaligen Zeit nicht ungewöhnlich, dass man einem besonderen Gast Parfüm gab, vom Essen zu seinem Besuch, aber das waren so ein, zwei Tropfen. Und das war wahre Gastfreundschaft. Aber diese Frau war nicht großzügig, sondern sie benutzt alles. Ihr Akt der Anbetung ist also viel verrückter, als wir uns das jemals vorstellen können. Und mit diesem Akt sagt diese Frau zu Jesus: Herr Jesus, du liebst mich so sehr, dass ich dir alles gebe, mein ganzes Leben, alles, was es ausmacht, das Wertvollste, was es besitzt, gebe ich dir. Hey, das repräsentiert meine Vergangenheit, denn dieses Öl habe ich damit verdient. Und es repräsentiert ihre Zukunft, all das, was mit diesem Öl möglich gewesen wäre. Herr Jesus, du hast mir Liebe geschenkt, die nicht zu vergleichen ist mit irgendwelchen Dingen auf dieser Welt. Und deswegen will ich dir mein Bestes, mein Wertvollstes, all das, was mich ausmacht, ich zerbreche es und ich gieße es aus über dich. Ein Akt der Anbetung, zerbrochen und ausgegossen. Wir gehen jetzt erstmal zur zweiten Geschichte oder zum zweiten Bericht und wir kommen jetzt ein Stück weiter zum Abendmahl. Jesus letzte Beisammensein mit seinem Jünger. Und Jesus war fokussiert, er wusste, nach diesem Essen geht's dorthin, der Weg am Kreuz. Mein Leben für das eure. Und das letzte Mal möchte er noch einmal eng verbunden sein mit seinen engsten Freunden. Und wir lesen einmal den Abschnitt weiter. Und während sie aßen, nahm er Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen und sprach: Nehmt, das ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, sprach das Dankgebet und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele. Jesus segnete das Brot, er brach es und sagt: Nimmt. Und er nimmt den Wein und sagt: Das ist mein Blut, ausgegossen für viele. Jesus tut dasselbe, was die Prostituierte tat. Er brach seinen Körper und er vergoss sein Blut. Alles, was er hatte, hat er gegeben. Wenn wir uns aber den Bericht von Lukas anschauen, habe ich den überhaupt? Yes. Bringt Lukas diese Stelle nochmal auf eine besondere Art und Weise auf den Punkt. Und dort steht geschrieben: Und er nahm das Brot, sprach das Dankgebet, brach es und gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Tut dieses zu meinem Gedächtnis. Und die Frage ist: Was ist dies? Tut dies. Was meint genau Jesus damit? Und ich glaube, wir würden alle übereinstimmen, und da stimmen wir auch, glaube ich, überein, dass Jesus damit gemeint hat, das Gedächtnis an seinen Kreuzestod. Daran zu gedenken im Brot und im Wein oder am Traubensaft. Aber das Interessante ist, dass einige Ausleger glauben, dass, wenn Jesus sagt dies, mehr gemeint ist, als nur die Abendmahlfeier zu seinen Gedenken. Sie glauben nämlich, dass es meinen könnte, dass dies nicht nur das Ritual ist, sondern wie er zerbrochen und ausgegossen wurde, wir dies auch tun sollen. Wie Jesus gelebt hat, wir dies tun sollen. Wie Jesus geliebt hat, wir das tun sollen. Was ist also, wenn dieser Abschnitt nicht nur sagen möchte, hey, gedenkt an das, was ich für euch getan habe, sondern auch wir gebrochen und ausgegossen werden sollen zu seiner Anbetung, zu seiner Herrlichkeit. Paulus sagt in einer Stelle in der Bibel, ich bin ausgegossen wie ein Trinkopfer für die Herrlichkeit und Gottes Ruhm, gebrochen und ausgegossen. Das Spannende ist, wenn wir uns mit Glauben beschäftigen und wir dabei an Wachstum denken, dann denken wir an größer, dann denken wir an stärker, an weiser. Und das ist auch auf jeden Fall nicht falsch. Aber hilflos, erschüttert, alleingelassen, zerbrochen, frustriert. Ich meine, wir müssen uns das so vorstellen, wenn etwas zerbrochen ist, dann hat es keinen Wert mehr. Gibt es irgendjemanden, der eine ganz besondere Vase oder so zu Hause stehen hat? Gibt es jemanden? Wir sind alle demütig, ne? Wir haben keine teuren Sachen zu Hause. Ne? Ich habe eine richtig geile Glotze zu Hause, okay? Ich habe bald 2 Kinder und wenn ich was genießen möchte, dann zumindest zu Hause einen guten Film mit meiner Frau zu gucken, okay? Und der war auch nicht ganz günstig. Ich habe natürlich ein Schnäppchen geschossen, ihr kennt mich. Aber wenn der runterfällt, und ich habe die Schrauben richtig schön festgemacht, damit er schön gut an der Wand festhält, wenn der runterfällt, dann ist der nichts mehr wert. Das Erste, was ich mache, wenn ich mir ein neues Handy zugelegt habe, ist Schutzhülle und Schutzfolie, um den Wert zu schützen. Aber bei Gott ist das anders. Bei Gott ist das anders. Da hat nämlich Zerbrochenheit einen besonderen Wert. Ich glaube, ich habe es nicht auf die Folie, ich lese mal vor. In Psalm 34, Vers 19 lesen wir, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenes Geistes sind, rettet er. Und in Psalm 51, Vers 19 steht, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Was wir dagegen in der Bibel lesen ist, dass er dem Stolzen widersteht. Und ich trinke erstmal einen Schluck. Ihr dürft alle übrigens mal zu mir nach Hause kommen, mal mit mir einen schönen Film gucken, ja? Meine Frau ist heute nicht da, da kann ich das ruhig erzählen. Genau. Ich erinnere mich noch gut daran, manche können sich sogar noch daran erinnern, manche sind noch nicht so lange hier. Vor, ich glaube, 5 Jahren oder so, hat meine Frau und ich den Eindruck, also wir waren hier schon mal weg, ne? Hey, ihr sollt Oldenburg verlassen. Es ist ein neues Kapitel für euch dran und ich habe was Neues mit euch vor. Und als ich so mich gefragt habe, sollen wir hier bleiben, sollen wir woanders hingehen, ist oft dieses Lied von Oceans mir begegnet. Und da, ich lese mal vor, Geist, leite mich dorthin, wo mein Vertrauen ohne Grenzen ist. Lass mich auf dem Wasser gehen. Und dieser Song ist mir immer wieder im Kopf geraten und irgendwann habe ich gemerkt, okay Gott, es ist der nächste Schritt dran, ein neues Kapitel. Die nächste Stufe als Leiter, neue Herausforderungen, größere Teams, mehr Verantwortung, ich bin ready. Und ich bin schnell mit einer größeren Church ins Gespräch gekommen, habe einen langen Bewerbungsprozess gehabt, aber die Aufgaben waren genau das, was ich mir langfristig vorstellen konnte. So. Und ich war bereit und die wollten mich haben. Und ich so, alles klar. Ich war treu, Gott gibt mir jetzt größere Sachen und sowas, ich war ready. Aber dank meinem lieben Kollegen Jan, der ist da übrigens an all dem schuld, er ist natürlich nicht da, deswegen kann ich das so sagen, das musst du nachher rausschneiden, bin ich mit einer anderen Gemeinde ins Gespräch gekommen. Die war erstmal viel zu weit weg und diese Gemeinde hatte vor Jahren davor eine Spaltung, die sie noch in deren Zeit stark bewegt und beeinflusst hat und viele junge Menschen sind gegangen. Und die haben gemerkt, hey, wir erreichen diese jungen Menschen nicht mehr. Wir schaffen das nicht und wir brauchen jemanden, der die versteht, der die irgendwie abholen kann. Und ich und meine Frau merkten, ja, Gott will uns dorthin haben. Und ich, so demütig wie ich bin, hey Gott, du brauchst mich da? Okay, für dich tue ich das. So, ne? Ich wusste, hey, wie eine gute Jugend aussehen kann. Ich wusste, wie man ansprechende Themen macht, um Jugendliche abzuholen. Dachte ich zumindest. Und ich dachte mir, hey, wenn ich da nur hingehe und den Menschen erzähle, hey, wie genial ist Gott und was Gott Cooles mit ihnen vorhat in dieser Church, in dieser Jugend, hey, dann werden die wieder richtig auf Kurs kommen, aber Pustekuchen. Das erste halbe Jahr, ich habe so viel reingebuttert, ich habe so viel reingegeben und es ist so gut wie nichts passiert. Und das ist schwer, wenn du dein ganzes Herz reingibst, echt viel Leidenschaft reinbringst und nichts passiert. Und wie oft habe ich gejammert? Wie oft saß ich da und habe gedacht so, oh Daniel, du könntest jetzt vor hunderten Menschen sprechen und du sitzt hier mit 5 bis 10 Jugendlichen, die gar keinen Bock auf Gott und gar keinen Bock auf Gemeinde haben. Und das hat mich sehr stark gewurmt. Aber dieses Gejammer hat mir deutlich gemacht, hey Daniel, du willst Erfolg. Und gegen Erfolg ist ja eigentlich auch nichts zu sagen. Es war ja nicht so, dass ich diese Kids nicht lieb hatte. Und es war auch nicht so, dass ich ihnen nicht dienen wollte, aber ich wollte einfach Erfolg. Denn Daniel macht das ja schon. Gott hat Daniel doch dorthin geschickt, um da mal aufzuräumen. Gott durfte natürlich auch Erfolg haben, ne? Aber ich wollte vor allem Erfolg haben. Und nach ein bisschen länger als einem halben Jahr begegnete mir in einer Zeit mit Gott der Abschnitt aus Philipper 2, wo geschrieben steht, es war ihm kein Raub, Gott gleich zu sein, und er wurde Mensch und machte sich nieder. Und Gott sagte mir in diesem Abschnitt, hey, wie weit bist du bereit, dich zu erniedrigen, damit du diesen jungen Menschen wirklich helfen kannst? Wie weit bist du bereit, dich zu erniedrigen? Und ich habe gemerkt, Gott wollte mein Ego brechen. Er wollte mein Ego brechen, damit ich wirklich dienen konnte. Ich dachte, ich wäre der demütigste Mensch, weil ich da hingegangen bin. Dachte ich. Ein junges, wildes Pferd, so gut es auch sein mag, ich bin nicht mehr jung, also ich spreche nicht von mir, ne, ist für die Arbeit wertlos, solange es nicht gebändigt wird. Das sagt der gute William MacDonald. Wenn aber sein Wille von einem Höheren überwunden wurde, dann entdeckt das Pferd den wahren Grund für sein Dasein. Erst wenn es überwunden wird, entdeckt es den wahren Grund für sein Dasein. Erst als ich aufgegeben habe vor Gott, erst als ich ihm zugestanden habe, hey Gott, ohne dich kann ich nichts machen. Ohne deine Gnade ist mein Dienst, so toll er auch aussehen mag, so toll er auch ist, ist er nichts wert. Erst dann konnte Gott richtig anfangen, mich dort zu gebrauchen. Mein Dienst ist dort nicht einfacher geworden, aber anders, weil Gott mich in einem Prozess veränderte. Und das ist nicht einfach. Wenn du weißt, was mit Gott möglich ist, du dich aber mit so wenig zufrieden geben musst, das ist echt schwer auszuhalten. Aber ich musste von meinem hohen Ross, und das war nicht nur negativ auf diesem hohen Ross, da war so viel Gutes drin, aber davon abzusteigen, dass mein Erfolgshunger und mein Ego gebrochen wird. Hey, und wie wichtig war dies für die Menschen, denen ich dort diente, und wie wichtig war das für mein Leben? Mich zu brechen und mich ausgießen zu lassen. Das Interessante ist, wir beeindrucken Menschen durch unsere Stärke. Wir beeindrucken Menschen durch unsere Stärke und das ist auch nicht negativ. Gott hat uns begabt, Gott will uns gebrauchen. Das ist in Ordnung. Aber wir verbinden uns miteinander zutiefst durch unsere Schwächen und durch unsere Zerbrochenheit. Jemanden, der denselben Schmerz hat, den du hast, mit dem fühlst du dich sofort verbunden. Wenn du Kinder hast, deine Kinder springen dir auf die Decke, machen nur Probleme und da sind auf einmal andere Eltern, die haben genau dasselbe Problem und du merkst sofort, wow, da ist Connection. Oder wenn du was Schlimmes in deinem Leben erlebt hast, du hast jemanden verloren oder so und da ist jemand, der das gleich erlitten hat, du fühlst dich sofort, obwohl ihr euch vielleicht gar nicht kennt, zutiefst mit ihm verbunden. Und wenn du zerbrochen bist, dann merkst du, wie offen du wirst, weil du nicht mehr das hast, um mit breiter Brust zu stehen. Schauen wir uns Petrus an. Der Jünger, der gesagt hat, hey Jesus, ich weiß, du hast noch 11 andere Jünger, aber du weißt, ich werde nicht von deiner Seite weichen. Ich werde niemals zulassen, dass die dich ans Kreuz nageln. Ich werde für dich kämpfen. Ein Ohr hat er noch abgeschlagen, das hat er irgendwie noch hinbekommen. Dann ist er geflüchtet. Dann hat er Jesus 3-mal verleugnet und er war zerbrochen. Und als Jesus ihm das nächste Mal begegnete und ihn fragte, hast du mich lieb? Da konnte er nur vor ihm stehen, weinen und sagen, Jesus, du weißt, ich habe dich lieb. Mehr kann ich dir nicht geben. Er war zerbrochen, aber Jesus konnte ihm daran begegnen. Und wir lesen ein paar Kapitel weiter. Der hat eine Hammerpredigt gehalten, so wie ich heute. Und 3000 Menschen haben sich bekehrt. Na, Spaß, Mensch. Ist so ernst hier. Deswegen ist es nicht nur Jesus' Macht, die uns beeindruckt, sondern vor allem, was er durchlitten hat. Seine Ablehnung, sein Schmerz, alleingelassen zu werden und. In diesem Schmerz kann er sich tief mit uns verbinden. In Hebräer 4, Vers 15 lesen wir, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern der in allem gleich wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Ich könnte dir so viele Momente in meinem Leben nennen, Dinge in meinem Leben, die mich davon abgehalten haben, Gott wirklich in meinem Herzen wirken zu lassen. Und das alles hat geschmerzt. Träume, die ich hatte, die geplatzt sind, Sünde, die mich erdrückt hat, Verletzungen, die mir andere zugefügt haben, Ungerechtigkeit, die ich erfahren habe, meine Unabhängigkeit und Selbstbezogenheit, Stolz, Zorn und ich könnte immer so weitermachen. Aber als Jesus das gebrochen hat, als Jesus mich darin zerbrochen hat, und ich bin damit noch lange nicht fertig, ne? Ich stehe hier nicht als jemand, der hier, wow, demütig, ihr wisst Bescheid. Ich bin genauso auf dem Weg wie ihr. Und dieses Thema war auch für mich nicht einfach vorzubereiten. Aber als Jesus mich darin zerbrechen durfte, konnte sich Gott ganz tief mit mir verbinden. Der Moment, als ich mir endlich eingestehen habe, Herr Jesus, ich brauche deine Vergebung. Ich brauche dein Werk am Kreuz. Ohne dich bin ich nichts. Hilf mir. Oder der Moment, als ich mir endlich eingestehen konnte, dass diese Verletzung, die die Person mir zugefügt hat, ich nicht vergeben konnte, dass das auf meinem Stolz gegründet war. Dass mein Stolz darin festhielt, oh, die Person hat mir so wehgetan, ich kann das denn nicht vergeben. Das war mein Stolz. Und als ich das eingestehen habe, konnte ich dieser Person vergeben, weil Gott mich in meinem Stolz gebrochen hat. Etwas in unserer Zerbrochenheit appelliert an Gottes Mitleid und an Gottes Macht. Zerbrochenheit macht uns dafür offen, uns ganz auf Gott einzulassen und uns von ihm abhängig zu machen. Wir sehen es in der Bibel und wir sehen es in der Kirchengeschichte. Großer Zerbruch bringt großen Segen hervor. Das klingt von hier vorne ganz einfach gesagt und ich weiß nicht, worin du steckst, aber großer Zerbruch bringt großen Segen hervor. Und eins möchte ich dir sagen, Gott verschwendet niemals eine Verletzung. Eine Verletzung, die du hast, die du durchlebt hast und die du ihm gibst, die würde er niemals verschwenden. Er würde niemals damit leicht fertig umgehen.